Wirtschaft aktuell, der Podcast.
Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken und wofür stehe ich? Das sind Fragen, die sich wohl jeder von uns schon einmal im Leben gestellt hat, meistens wenn es um die berufliche Karriere ging. Die Stadt Bocholt hat sich diese Fragen jetzt auch gestellt. Sie befindet sich nämlich gerade mitten in einem Markenbildungsprozess. Was Bocholt heute ist, welche Investitionsprojekte in der größten Stadt im Kreis Borken gerade anstehen und warum es im Stadion des 1. FC Bocholt schon jetzt ein bisschen Champions-League-Atmosphäre gibt, darüber habe ich mit Bocholts Bürgermeister Thomas Kerkhoff gesprochen. Ich bin Anja Wittenberg, viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen Thomas Kerkhoff bei uns im Wirtschaft aktuell Podcast.
Ja, hallo Frau Wittenberg.
Ja, moin. Herr Kerkhoff, Sie sind den meisten Unternehmen hier in der Region wahrscheinlich schon irgendwie bekannt. Sie sind seit fast fünf Jahren Bürgermeister hier in Bocholt, waren davor Bürgermeister in der Stadt Gescher. Aber trotzdem, für die Leute, die Sie vielleicht noch nicht kennen, wer ist Thomas Kerkhoff? Vielleicht mal eben in 3-4 Sätzen erklärt.
Ja, will ich gerne machen. Thomas Kerkhoff, 43 Jahre, verheiratet, einen Sohn, wohne hier in Bocholt, bin eigentlich von Hause aus Jurist und habe auch mal Verwaltungswissenschaft studiert und wie gesagt, Funktion ist Bürgermeister der Stadt Bocholt. Und was man sonst noch so macht neben dem Beruf, kann man ja vielleicht auch sagen, war früher sicherlich mal Basketball und Tennis. Heute ist es in aller Regel doch eher Schwimmen mit dem Sohn, wenn man mal Zeit hat, dass er so ein bisschen auch ein Freizeiterlebnis hat.
Ja, da fehlt uns wahrscheinlich die Zeit auch einfach für Sie selber.
Dann, sie ist zumindest knapp. Sie fehlt nicht, aber sie ist knapp.
Ja. Mhm. Sie sind ja auch als Bürgermeister natürlich viel unterwegs. Sie haben einen vollen Terminkalender, das bringt immer das Amt einfach mit sich. Wir haben uns letztens ja auch noch mal getroffen bei einem Unternehmen, was wir hier vor Ort zusammen besucht haben. Da sind Sie sogar mit dem Fahrrad gekommen, obwohl das Wetter, ich glaube so im Münsterland würde man sagen, es war einfach ein bisschen usselig. Aber Sie haben trotzdem das Rad genommen. Sind Sie öfter hier auch mal mit dem Rad unterwegs zu Terminen?
Ja, wenn das geht, eigentlich immer mit dem Fahrrad. Ich meine, das ist ja nicht nur Bocholter DNA, aber auch, dass das Fahrradfahren dazugehört, ist im ganzen Münsterland einfach sehr beliebt. Aber hier in Bocholt, finde ich, ist nochmal richtig, richtig speziell. Ich habe mir das ein bisschen von den Kolleginnen und Kollegen auch hier im Hause abgeguckt. Da gibt es wirklich viele, die bei Wind und Wetter, und die schälen sich dann erstmal aus so einer Regenhose und auch Regencape raus. Und deswegen nehme ich mir das auch so ein bisschen zum Vorbild, dass man einfach vieles mit dem Fahrrad gut erledigen kann. Man ist auch viel in Bocholt damit schneller als mit dem Auto, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und es tut auch nicht ganz schlecht, wenn man neben dem vielen Sitzen ab und zu mal ein bisschen an der frischen Luft ist.
Ja, definitiv. Wenn Sie so auf Tour sind, dann kommen Sie einfach auch viel rum. Wahrscheinlich kennen Sie auch schon viele Quadratmeter hier in Bocholt. Was würden Sie sagen, gibt es irgendwelche Orte oder Momente, wo Sie sagen, das ist genau typisch Bocholt?
Ja, wir haben das ja im Rahmen unseres Markenprozesses auch ein bisschen untersucht und dabei auch festgestellt, also ein sehr, sehr typischer Ort in Bocholt für viele Bocholter und Bocholter ist sicherlich die Situation rund ums historische Rathaus und das Marktgeschehen. Das ist so eine typisch Bocholter Situation und auch ganz, ganz viele gehen sowohl in der Woche als auch am Samstag gerne auf dem Markt. Wir haben ja das große Glück, 4-mal in der Woche Wochenmarkt zu haben. Mhm. Also das ist so ein typisches Ding hier. Der Aasee, muss man auch sagen, ist für viele doch so ein kleines Freizeitparadies, wo man, ob man Fahrrad fährt, Inlineskatet, mit den Kindern auf dem Spielplatz ist, wenn wir es möglich machen können, im Sommer auch dort schwimmt oder einfach in der Ottilie sitzt und einen kleinen Sundowner da genießt, das ist so typisch. Ja, und das darf man in Bocholt auch nie vergessen, es ist aber eben leider nur einmal im Jahr und dann nur ein paar Tage die Kirmes. Das ist wirklich auch so ein Herzensthema hier,
das muss besucht,
man
ehrlicherweise ne?
sagen, ja. Gut besucht. Und das ist aber auch eine spezielle Stimmung in der Stadt und man merkt, es kommen alle zurück, die sonst auch nicht mehr in Bocholt wohnen, man trifft sich. Da ist wirklich mal für 4 Tage Bocholt zusammen, man kann es nicht anders sagen.
Sie haben gerade den Markenbildungsprozess schon angesprochen. Den haben Sie ja jetzt seit ein paar Monaten vorangebracht.
Sogar schon anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre schon sind es. Okay. Mhm. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen zusammenfassen, warum machen Sie das Ganze und was waren jetzt schon so die ersten Ergebnisse daraus?
Ja, man wird das oft gefragt, warum macht man das? Und viele halten das dann immer für ein reines PR-Thema und dann sucht ihr einen neuen Spruch oder ihr wollt ein neues Logo machen und dann gibt's das einfach endlich jetzt. Und dann, warum? Und ich sehe das eigentlich ganz anders. Das ist eine sehr grundlegende Sache, die wir gemacht haben, weil wir einfach wissen wollen, was sind die Themen oder auch die Gefühle, so muss man es wirklich sagen, die die Bocholterinnen und Bocholter oder auch die Personen, die nicht schon hier geboren sind, sondern die hierher gezogen sind, was hält uns eigentlich im Inneren zusammen? Was sind die Elemente, die die Menschen einfach bewegen, die auch eine gewisse gemeinsame Basis bilden, um daraus dann künftig in unseren sowohl politischen als auch gesellschaftlichen Entscheidungen einfach zu wissen, was müssen wir eigentlich priorisieren? Weil wir werden ja uns in einer Welt von knappen Ressourcen darauf einstellen müssen, dass wir nicht immer mehr alles und alles gleichzeitig machen können. Also muss man priorisieren. Und dafür muss man ja wissen, was möchten eigentlich die Menschen hier? Und dieser Markenprozess ist die Analyse dessen, was wir grundlegend in unserer Stadt nach vorne stellen sollen, auch wofür wir stehen. Was ist eigentlich die Identität hier? Die DNA, wie wir ganz oft sagen. Und das haben wir mit einer Markenagentur sehr umfangreich ermittelt, mit über 2000 Bocholterinnen und Bocholtern, aber auch externen, die wir befragt haben, und haben da eine richtig gute Grundlagenstudie, um zu wissen, was bewegt die Menschen.
Und was macht die Marke Bocholt aus? Was haben Sie da schon mal herausgefunden?
Also es sind im Wesentlichen so fünf Elemente, die wir in so ein Doppelpaar gepackt haben. Das ist sicherlich, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, fahrradfreundliche Stadt. Ja. Das heißt, das Thema Rad ist hier Kern-DNA. Und das geht auch vielen Leuten. Das hat damit zu tun, wie ist Freizeitverhalten, dass man viel Fahrrad fährt, wie kommen die Kinder zur Schule. Auch wirtschaftliche oder Business-Themen, also mit vielen wirklich Radhändlern, aber auch sicherlich mit einem großen Radhersteller, haben wir da hier ein Alleinstellungsmerkmal. Man kann das sogar in die Historie zurückverfolgen. Es gab mal vor über 100 Jahren einen Bocholter, der das Wort Veloziped übersetzt hat ins Thema Fahrrad. Das war ein Herr Sarrazin. Also da ist auch Geschichte und DNA verbunden. Also das ist ein Bestandteil. Dann sicherlich auch die Niederlande vor der Tür. Also die Lebensmentalität, die viele von uns hier genießen, ist ja, man fährt am Wochenende oder auch mal in der Woche einfach über die Grenze in die Niederlande und hat sofort mit einem Fingerschnips ein Urlaubsgefühl. Ja. Andersrum hat man hier in der Stadt viele Menschen aus den Niederlanden, das ist auch Kaufkraft das Thema. Und diese besondere Lage, die Bocholt auch hat, als Grenzstadt, die zweitgrößte an der holländischen Grenze, nach Aachen kommt direkt Bocholt, auch die Funktion Tor zum Niederrhein, Tor zum Ruhrgebiet zu sein. Das heißt, hier kommen Niederlande, Niederrhein, Ruhrgebiet und eben wir als Münsterland zusammen. Das ist irgendwie so eine Melange, die den Leuten doch ganz besonders wichtig ist. Dann ein starker Wirtschafts- und Hochschulstandort. Also wir haben eine wirklich richtig, richtig gute, familiengeführte, mittelständische Wirtschaft hier. Ein paar ganz große, aber auch nicht so viele. Ganz, ganz viele kleine, aber insbesondere eine Stärke. Und für den Kreis Borken sind wir der einzige wirklich etablierte Hochschulstandort. Das ist den Menschen hier auch besonders wichtig und viel wert. Und das kam auch in dieser Befragung heraus. Mit dem Industriepark immer noch das größte zusammenhängende Gewerbegebiet in ganz NRW. Das ist auch irgendwie, das gibt den Menschen was. Also das ist so ein Teil. Und dann eben Historie und Natur im Stadtbild, also das wird so beschrieben, Bocholt hat irgendwie die richtige Größe. Hier kann man in seinem Stadtteil abtauchen, man kann Lowicker, Biemenhorster, Sporker sein, sind aber nachher irgendwie alle auch Bocholt, trotzdem kennt man sich. Und das alles in einer Größenordnung, dass wir ein bisschen Stadt sein dürfen mit 70.000 Einwohnern, aber auch oft sehr ländlich sein dürfen. Und dieser Zusammenhalt, dieses, man guckt aufeinander, hat aber auch ganz viele Möglichkeiten miteinander. Das ist vielen Menschen hier einfach so eine Mischung, wo man sagt, genau so passt es für mich. Und das ist eben auch ein Bestandteil. Und dann, wenn man das alles so ein bisschen zusammenfügt, ich nenne das immer auch die Superkraft, die Stadt hier hat. Die Bocholterinnen und Bocholter sind sehr stolz auf ihre Stadt und haben eine ganz hohe Identität und Verbindung. Also auch einen Stolz, muss man ehrlicherweise sagen. Und den tragen sie sehr, sehr weit und breit nach außen. Das gefällt im Umland nicht immer jedem, das muss man auch dazu sagen, aber es ist nicht, es ist kein ausgrenzender Stolz, sondern es ist einer, schaut her, wir haben eine tolle Stadt und wir sind damit verbunden. Und das ist das Schöne, dass man das auch in diesem Prozess gemerkt hat, wie tief das verwurzelt ist und wie schnell das auch diejenigen, die hierher gezogen sind, auch so adaptieren. Das ist also eigentlich ein integratives Thema.
Sie haben eben schon gesagt, ungefähr 2000 Bürger und Bürgerinnen haben sich ja beteiligt an dem Prozess. Gab es da auch einen Punkt, der Sie total überrascht hat, wo Sie gesagt haben, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
Ja, ich habe vorhin ja schon mal das Thema Kirmes angesprochen und wir haben dabei nicht nur also schriftlich nach Themen gefragt, sondern es wurden auch Gefühle, Bilder und Situationen bewertet. Und das, wir hatten ein Foto der Bocholter Kirmes, eine schöne Drohnenaufnahme am Abend mit all den beleuchteten Fahrgeschäften mitten in der Stadt. Und das hat als eines der Top-Fotos abgeschnitten. Und die Frage dahinter war so ein bisschen, wenn Sie einer fremden Person Ihre Stadt zeigen müssten, was würden Sie zeigen? Und da haben fast, ich glaube, 48% gesagt, ich würde die Person mit auf die Bocholter Kirmes nehmen. Und das als Wert, als Zahl, also von, wie gesagt, die Studie ist mit über 2000 Personen bei 70.000 Einwohnern mehr als repräsentativ. Das heißt, wir dürfen das schon für bare Münze nehmen. Und das hat nochmal gezeigt, was eigentlich auch nur so, in Anführungsstrichen, ein nur viertägiges Fest, was das in so einer Stadt auslösen kann, was das auch für eine, neben der Kaufkraft, die natürlich auch kurz da ist, aber was das für eine Binnenwirkung, für eine, ja, auch Bindekraft hat. Das war, fand ich sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, aber steht vielleicht auch wieder für den Zusammenhalt und für das Gemeinschaftsgefühl, was Sie eben ja auch schon angesprochen haben, genau, mit der Stadt. Ne?
Das ist es ja eben. Also Kirmes ist ja hier nicht nur, wir fahren Karussell, ja, sondern es ist vor allen Dingen ein Thema, man trifft sich, und da haben Bocholter auch feste Regeln. Freitags mit der Firma, samstags schon mal das erste Mal ein bisschen mit der Familie, nachmittags mit Freunden, sonntags vielleicht noch mal ein bisschen externe und montags bitte nur unter uns.
Ein bisschen frei am besten.
Da geht man mit jedem hin und ist einfach gesellig. Man trifft sich, auch Leute, die sich sonst vielleicht, obwohl die Stadt eben gar nicht so groß ist, das Jahr über nicht sehen, die treffen sich auf der Kirmes. Man hat einen kurzen, ein Quetschgen, wie man hier sagt. Und das ist sozialer Kit, kann man nicht anders sagen.
Mhm. Sie haben ja jetzt gerade die Markenkerne benannt. Wie geht's denn jetzt weiter? Das soll ja wahrscheinlich jetzt nicht nur was sein, was auf dem Papier irgendwie schön steht, sondern soll ja auch praktisch irgendwie umgesetzt werden, genutzt werden. Was sind da so die nächsten Schritte?
Ja, ich habe mir das von der Agentur ja eindrücklich erklären lassen. Wir haben jetzt diesen Analyseteil abgeschlossen und wir kommen jetzt ins sogenannte Touchpoint Management. Das heißt, wir müssen reale Markenerlebnisse schaffen. Das heißt, man kann das eine sagen, warum, wofür stehen wir, und wir müssen dann zusehen, dass die Menschen dieses Gefühl ja auch haben. Heißt für mich, und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen priorisieren, wir müssen konkret wissen, was wollen wir als erstes machen. Das Thema Fahrrad ist hier so wichtig, dass wir halt sagen müssen, wir müssen uns noch besser um Fahrradwege kümmern, wir müssen noch erlebbarer machen, dass man hier überall mit dem Fahrrad gut hinkommt, es gut abstellen kann, dass es nicht gestohlen wird. Das haben wir ja auch als Thema in der Stadt, dass wir das einlösen. Dass wir, ob man jetzt ein normales Fahrrad, ein E-Bike, ein Cruiser-Fahrrad, ein Lastenfahrrad fährt, dass man überall durchkommt. Also das ist dann das reale Markenerlebnis, sodass die Personen, die zu uns kommen oder die hier auch dauerhaft leben, sagen, Mensch, das stimmt wirklich. Hier ist Fahrradfahren Kern-DNA. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Oder auch Themen wie, dass wir jetzt schauen müssen, wie können wir denn dieses Gefühl, was wir mit den Niederländern haben, wie können wir das eigentlich noch verstärken? Und dafür brauchen wir jetzt konkrete Maßnahmen und Beispiele, was wir umsetzen wollen. Zum Beispiel in diesen Tagen wird am Aasee ein Fotopunkt, ein weiterer, eingeweiht. Das heißt, an so einem Naherholungsgebiet Sitzmöglichkeiten schaffen, wo man sich mal hinsetzen kann, wo man auch, wie man so schön sagt, konsumfrei mal eine Pause machen kann. Das ist ein Punkt, den man stadtentwicklungstechnisch sowieso macht. Und wir haben das jetzt hier in so ein Markenerlebnis umgesetzt, in dem dieser auch zum Teil von Firmen geförderte Fahrrad oder dieser Aussichtspunkt, dass der eben als Fahrrad erlebbar ist. Das heißt, das ist eine große Metallskulptur mit einer Sitzfläche drumherum am Aasee, und zwar so postiert, dass man dort im Sitzen verweilen kann, dass das auch so ein Selfie-Punkt wird, der vielleicht die Besucher, die da sind, dazu anhält, Mensch, hier machen wir ein Foto, das wir dann vielleicht auch wieder in die sozialen Medien geben, um wieder dieses Markenerlebnis zu schaffen. Also das heißt Gemeinschaft, Erholung, Natur und das Fahrrad auf einen Punkt hin. Und diese Punkte werden wir jetzt konsequent weiter umsetzen. Das ist jetzt eben die Phase, die wir eingeleitet haben. Wir haben dafür beim Stadtmarketing eine Stelle geschaffen, weil Geld ist das eine. Man muss auch immer natürlich die Ressource Personal rechnen, dass irgendjemand das machen muss. Ja. Und das haben wir jetzt entsprechend so aufgegleist, weil wir da einfach den Prozess jetzt weiterführen wollen, um diesen Wunsch, diese Verbindung, die die Menschen halt mit der Stadt haben, den zu verstärken und dieses Versprechen dann mehr und mehr einzulösen.
Mhm. Lassen Sie uns gerne eine Kernmarke nochmal rausgreifen. Sie haben eben schon die Wirtschaft angesprochen, die ja hier typisch münsterländisch, auch klein- und mittelständisch geprägt ist. Nun ist es ja so, wir erleben ja gerade sehr, ich sag mal, bewegende Zeiten, unsichere Zeiten. Die betreffen natürlich auch hier die Unternehmen vor Ort. Ich meine, klar, das sind viele globale Dinge, die da gerade passieren, aber letztendlich schlagen sie ja auch hier auf die Wirtschaft vor Ort herunter. Welchen Eindruck haben Sie denn hier von den Bocholter Unternehmen gerade? Wie geht's denen und mit welchen Herausforderungen kämpfen die gerade besonders?
Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir so eine starke mittelständische Wirtschaft haben und man merkt, dass wir immer noch eine Grundstärke haben. Auch das ganze westliche Münsterland ist ja wirtschaftlich in den letzten 40 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Davor war es ja deutlich anders. Wir haben hier, glaube ich, wirklich noch den Punkt, dass wir viele Unternehmen haben, die auch miteinander so im Austausch sind, dass sie sich auch auf solche Prozesse vorbereitet. Wie geht's Ihnen? Also die ganz Großen, da hatten wir auch insbesondere in 2024 erhebliche Einschläge, das muss man so sagen. Also alle Automobilzulieferer im weitesten Sinne, gut, dass wir sie haben, aber andersrum sind natürlich durch die internationalen, aber auch nationalen Marktgeschehen doch sehr in Mitleidenschaft gezogen gewesen. Da haben wir auch einen, kann man nicht anders sagen, einen erheblichen Abbau von Industriearbeitsplätzen in Bocholt gehabt. Also in 2024 sind knapp 1000 Arbeitsplätze hier gestrichen worden und ja, das war ein großes Thema, wo wir, das zeigt sich aber auch wieder Gemeinschaft und man kennt sich, wo wir mit ganz, ganz vielen Akteuren dann auch sehr schnell versucht haben, A, den Fokus drauf zu legen und B, vielleicht auch, was kann man hier an Maßnahmen tun. Also da haben von Gewerkschaften, IG Metall, über Arbeitgeberverband, über IHK, Kreishandwerkerschaft, Agentur für Arbeit, der Kreis Borken, die Stadt Bocholt und ihre Wirtschaftsförderung wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit eine Berufsmesse organisiert, um zu sagen, es gehen ja nicht nur die Arbeitsplätze verloren, wo wir uns wirtschaftspolitisch drum kümmern müssen, sondern es betrifft ja einzelne Personen, die hier in Bocholt leben, die ihre Familien hier haben und ja, die ja Existenzängste haben. Und da eben zu gucken, dass wir auf der einen Seite dort, wo vielleicht Arbeitsplätze verloren gehen, auf der anderen Seite Hoffnung schaffen können, dass eben ja, es vielleicht andere Unternehmen gibt, die gerade auch jemand suchen, weil wir immer noch ja auch in einer Phase von Fachkräftemangel sind. Das war wirklich ein richtig starkes Zeichen. Also das hat uns im letzten Jahr bewegt und wenn man es so auf die Zukunft jetzt auch ausrichtet, bleibt wirklich zu hoffen, dass die Maßnahmen, die jetzt von der neuen Bundesregierung eingeleitet wurden, dass die sehr schnell hier auch in die Fläche kommen, dass also dieser Investitionsbooster, wie er dann vor der Sommerpause genannt wurde, dass Investitionspakete, die jetzt auch geschnürt werden, dass die hier in der Fläche ankommen, damit eben diese starke Wirtschaftsstruktur erhalten bleibt und auch diese Unternehmen für sich wieder ja, so viel Perspektive sehen, dass sie weiter investieren, weil ohne diese Unternehmen hier sieht es auch mit der Stadt relativ schnell sehr, sehr düster bestellt aus, weil wir sind ein sehr, sehr gewerbestarker und auch gewerbesteuerstarker Standort. Und wenn die Unternehmen nichts verdienen, keine Gewinne machen, dann ist auch das städtische Finanzpolster sehr schnell aufgebraucht. Und dann kriegen wir ein richtiges Problem, dann kommen wir auch richtig ins Trudeln.
Mhm. Eine weitere Herausforderung, mit der Unternehmen ja fast täglich irgendwie in Berührung kommen, ist ja die Bürokratie. Ich denke, das bekommen Sie wahrscheinlich in Ihrem Arbeitsalltag auch mit. Je nachdem, ja, welche Vorgänge da eben dann laufen, kann es natürlich auch zuweilen sein, dass unternehmerische Entscheidungen dadurch verzögert werden oder dass einfach alles ein bisschen langsamer läuft. Welche Rückmeldung kriegen Sie da aus der Wirtschaft? Sagen die auch schon mal öfter, Herr Kerkhoff, das muss doch alles schneller gehen oder wie sieht das aus?
Klar sagen Unternehmen das und das sagen mir auch die Bürgerinnen und Bürger und ich habe da sehr großes Verständnis für. Ich sag manchmal, ohne das jetzt zynisch zu meinen, aber auch wir Verwaltung, also wir Bürokraten, wir leiden auch unter Bürokratie. Das ist aus meiner Sicht wirklich eines der Themen, an die wir als deutscher Staat, meine ich auch Gesamtstaat, aber auch Gesellschaft wirklich am nächsten jetzt ran müssen. Weil wir merken ja einfach, dass wir im internationalen Vergleich abgehängt werden. Und gerade bei den neuen Megatrends, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, wenn wir das nur aus dem Thema Datenschutz und Vorsicht und Angst heraus betreiben, dann, sind wir da nicht wettbewerbsfähig.
Ja, das hemmt halt irgendwie dann auch, ne?
Ja, und das merken wir bis ins Kleinste hinein. Und wir müssen aber bei uns anfangen. Das heißt, auch bei uns in einer Kommunalverwaltung, da müssen wir schauen, schlanke Verfahren, wie, auch mal eine gesunde 80-20-Regel einfach anwenden. Das ist vielleicht das Einfachste, wo jeder für sich tun kann. Muss alles immer ganz perfekt sein? Oder kann man vielleicht auch mal sagen, Mensch, der erste Schritt ist der wichtigste und wenn wir dieses Level erreicht haben, dann können wir darauf vielleicht nochmal in die Zukunft hin aufbauen und nicht sofort alles, wie man so schön sagt, so overengineeren, wie wir es in Deutschland eigentlich gerne tun, was auch in manchen Teilen sicherlich eine Stärke ist, aber nicht eben in allen. Und die Rückmeldung kriege ich wirklich von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich das wünschen, aber das fängt aus meiner Sicht eben mit einer Veränderung auch des eigenen Mindset an. Das heißt, wenn wir nur auf Sicherheit und Gleichheit als Werte aus sind, dann machen wir sehr komplexe und sehr aufwendige Verfahren. Und da eine neue Gelassenheit zu entwickeln und manchmal auch zu sagen, gut, das ist jetzt auch mal eine Einzelfallentscheidung und die hat ihre Berechtigung und ich kann mich darauf nicht berufen, weil das wäre, glaube ich, gesellschaftlich sehr wichtig. Und ansonsten müsste eben der Gesetzgeber an vielen Stellen schauen, wo er vielleicht auch mal sagt, wir müssen Regeln nicht nur der Nummer nach abschaffen, sondern ihrer inneren Komplexität abschaffen.
Mhm. Ja, jetzt haben wir gerade Stichwörter genannt, Bürokratieabbau, Digitalisierung, wirtschaftsfreundliche Strukturen schaffen. Das sind ja alles Stellschrauben, an denen können Sie schon irgendwie drehen, auch als Stadt an sich. Aber als Bürgermeister sind Sie natürlich nicht nur für die Unternehmen hier zuständig, sondern eben auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und gerade bei denen spielt ja auch die Lebensqualität von so einer Stadt eine große Rolle. Und in dem Kontext spielt ja auch dann die Innenstadt an sich einfach mal ja eine wesentliche Rolle, ja, die sich dann eben auch auf die Lebensqualität auswirkt. Lassen Sie uns einmal kurz gucken, was hat sich so in der Innenstadt zuletzt getan bei Ihnen?
Also wir haben kontinuierlich eigentlich das, was viele Städte ja hier machen, auch aus der Förderkulisse heraus, unsere Stadtentwicklung vorangetrieben. Das heißt, wir machen diese sogenannten integrierten städtischen Entwicklungskonzepte.
Die klingen immer so ISEC, groß.
Ja. ISEC oder in kleineren Orten, die wir ja teilweise auch hier im Westmünsterland haben, IKEC. Da ist es ein integriertes kommunales Entwicklungskonzept. Und das ist eben, da sind wir aber auch ein bisschen wieder beim Thema Bürokratie, das ist halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Mhm. Das heißt, Sie melden eine Planung in der Förderkulisse an, bis die dann durch ist, bis die umgesetzt wird, bis die gemacht ist, bis sie bezahlt ist, dann sind Sie schnell 3, 4, 5 Jahre weiter. Und wir merken gerade hier in Bocholt, dass eben die Bürgerinnen und Bürger also sofort Impulse erwarten. Wir haben jetzt, weil Sie ja nach Neuerungen gefragt haben, einen Punkt, und der kam auch ein bisschen aus unseren Konzepten. Einerseits, wie wollen wir die Marke fortentwickeln und wie wollen wir die Innenstadt fortentwickeln? Da haben wir so ein Konzept gemacht, kollektiver Systemwandel. Da war ein Punkt, wir brauchen mehr Verweilpunkte in der Stadt, wo man sich mal hinsetzen kann, wo man eine Pause machen kann, wo, ich sag mal, der eine von zwei, die einkaufen gehen, der vielleicht nur warten will und gar nicht in das Geschäft mit will, wo der einfach mal auch sitzen kann, damit er da nicht irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt im Geschäft rumsteht. Ja. Und da haben wir eben auch durch eine Förderung, die wir dankenswerterweise von der Volksbank bekommen haben, haben wir eben so Sitzgelegenheiten geschaffen, die einerseits ein kleines grünes Element haben, das heißt, da ist immer auch eine Pflanze, ein kleiner Baum mit bei. Man kann sitzen, dadurch, dass sie so eine Dachstruktur auch teilweise haben, spendet sie auch ein bisschen Schatten. Das ist jetzt so eine Sache, da haben wir knapp an 20 Standorten in der Innenstadt diese Möbel aufgestellt. Und obwohl ich nicht 8 Stunden am Tag in die Stadt gucke, aber wenn ich durchfahre und es erlebe, sehe ich, wie das angenommen wird, wie schon so kleine Impulse manchmal was helfen. Gleichwohl, temporäre Möbel, die sind nämlich nur im Sommer da, sind immer ein Indikator dafür, man muss dauerhaft daran arbeiten. Das heißt, wir verschneiden jetzt diese langfristigen Konzepte von Innenstadtentwicklung mit kurzfristigen Maßnahmen, um da entsprechend einfach einen Impuls zu setzen. Und als große Elemente haben wir noch vor uns, dass wir ja das ehemalige Stadtsparkassengebäude, das wird abgerissen und da wollen Stadtsparkasse Bocholt und die Stadt Bocholt gemeinsam eben einerseits ein neues Wohnquartier errichten. Das heißt, da wird es auch noch Wohnraum in der Innenstadt geben, aber gleichzeitig soll da auch als eine Art dritter Ort unser Stadtmuseum und das Stadtarchiv, also ähnlich beispielsweise wie das Kult, das beim Kreis kombiniert hat, wollen wir dann in unsere Innenstadt bringen, um da einfach nochmal einen Impuls zu setzen, einen Ort, wo man hingehen kann, wo man sich aufhalten kann, wo man entweder Stadtgeschichte erleben kann oder eben auch mal eine Ausstellung erleben kann. Der Euregio Kunstkreis wird dann auch mit dazukommen. Und das ist für uns so ein Impuls, wo wir einfach sagen, dann nehmen wir neue Trends auf, nicht zusätzliche Handelsfläche schaffen, auch nicht, weil es leider auch nicht mehr so nachgefragt ist, nicht neue Gastronomiefläche schaffen. Das hätten wir gerne, aber da fehlen im Moment einfach auch die Arbeitskräfte für. Und deswegen kompensieren wir diesen Umstand eben dadurch, dass wir sagen, dann schaffen wir einen öffentlichen Ort, der hoffentlich eine neue Frequenz auslöst.
Mhm. Sie haben ja auch noch ein Großprojekt, was schon weit vorangeschritten ist, aber was immer noch läuft. Vielleicht können Sie uns da ein kurzes Update geben bei dem Kubai-Areal.
Ja.
Wie weit ist es da?
Ach, das ist auch, wenn man sich das so jetzt in der Zeitreihe anguckt, wirklich eine Freude, das jetzt zu sehen. Ich habe auch vor einigen Wochen im Zuge einer Ehrung noch mit dem ehemaligen Stadtbaurat Herrn Paslik gesprochen. Das ist ja so ein bisschen auch seine Idee, sein Baby, kann man wirklich sagen. Und es war wahrscheinlich vor knapp 15 Jahren, als er versucht hat, Leute davon zu überzeugen, wir müssten auf dieser innerstädtischen Brache rund um die A Wohnen, Kultur und auch Industrie, Charme ein bisschen kombinieren. Da haben die Leute wahrscheinlich gedacht, der hat irgendwie was Falsches gegessen oder ist was ist jetzt mit ihm los?
Ja.
Und dann dafür den Plan zu machen, die Gelder zu akquirieren, das war eine richtig, richtig große Leistung. Und man sieht heute, wie sich das einfach konsequent fortentwickelt. Also schon mit der Schaffung auch des Textilwerks durch den LWL, eines der größten Industriemuseen, das auch der LWL betreibt und hat, hier bei uns mitten in der Stadt. Wir haben jetzt das Lernwerk als kulturellen neuen Ort daneben gesetzt, wo Musikschule, eben auch VHS, die junge Uni, also Bildungsträger, die wir haben, aber auch eben Kultur mit der freien Kunstszene einziehen werden. Auf der gegenüberliegenden Seite schafft die Wohnbau Westmünsterland knapp 450 neue Wohnungen.
Das ist schon ein Schlag, ne?
Das ist ein ganz neues Stadtquartier.
Ja.
Ist auch, ich will den anderen Kommunen des schönen Münsterlandes nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das mit Abstand spannendste Gesamtprojekt in dieser Frage, das aktuell hier läuft. Und das Schöne daran ist, das ist auch nicht nur Wohnraum für Menschen, die ganz viel Geld haben, sondern die Hälfte dieser Wohnungen ist auch sozialer Wohnungsraum. Das heißt, eben auch Personen, bei denen der Geldbeutel etwas knapper ist, bekommen da Wohnraum mitten in der Stadt in einer hohen und guten Qualität. Also das ist wirklich ein richtiges Megaprojekt, muss man sagen. Und die Großteile jetzt der Wohnbauten sind jetzt quasi gerade im Rohbau fertig. Da geht es jetzt wirklich an den Innenausbau. Man kann das aber schön von der gegenüberliegenden Seite sehen und konnte es auch vor allen Dingen in den letzten Monaten sehen, wie es da tagtäglich quasi voranging. Und das macht schon Freude, wenn man sieht, wie das wahrscheinlich in wenigen Monaten einfach aussehen wird und wie man das dann erleben kann.
Mhm. Okay. Ja, wenn wir uns die Stadtentwicklung anschauen, dann dürfen wir uns ja nicht nur aufs Zentrum konzentrieren, sondern Sie haben eben auch schon gesagt, Oberholt hat auch ganz viele Stadtteile, die jetzt auch ein bisschen im Umfeld liegen. Die darf man dann ja auch nicht vergessen. Sie haben sich vorgenommen, dass Sie vor allen Dingen in Lohwig und in Stehnern so ein bisschen den Fokus drauflegen. Können Sie mal ein Update geben, wie weit Sie da sind und was Sie da geplant haben?
Also ich muss ja immer, weil hoffentlich ganz viele Bocholter und Bocholter da diesen Podcast auch hören, wenn ich jetzt nur für Lohwig und Stehnern was sage, dann kriege ich allein deswegen schon Probleme, weil ich selber in Lohwig wohne.
Ha, okay,
Das heißt dann wir haben das Gefühl, dass man die bevorzugt wird. Wir gucken auf alle Stadtteile. Diese beiden eint im Besonderen, dass wir in beiden noch ein Nahversorgerzentrum mit Investoren errichten wollen. Das heißt, wir haben schon lange in Bocholt das Konzept, dass wir nicht zwei oder drei große Supermärkte an einer zentralen Stelle haben und alle fahren dahin, sondern quasi jeder Stadtteil soll so ein Nahversorgungszentrum haben. Das heißt, wo, wenn eben geht, ein Discounter ist und aber auch ein Vollsortimenter, in vielen Fällen, wenn es dazu noch passt, auch eine Drogerie und vielleicht ein, zwei Shops, ein bisschen Wohnen und eine Apotheke, solche Themen. Das ist in Stehnern gerade ein besonderer Punkt. Und da haben wir jetzt als Stadt die Straßeninfrastruktur und das Baurecht geschaffen und sind jetzt auch mit den entsprechenden Investoren auf einem guten Weg, dass da sehr bald in Stehnern eben sich auch dann dieses Zentrum realisiert, weil es einfach als einem der großen Wohnstandorte hier in Bocholt auch sehr wichtig ist, dass die sich dort versorgen können. Da sind so ein, zwei kleinere Supermärkte in den letzten Jahren vom Netz gegangen und deswegen brauchen wir den neuen da. Und in Lohwig gab es auch bis vor etwa 8 Jahren einen ganz kleinen frisches Center, einen Supermarkt, Und da sind wir sehr, sehr intensiv dabei, weil es eine naturschutzrechtliche Thematik gibt, dass da ein neuer hinkommt. Und deswegen ist das ein wichtiger Entwicklungspunkt. Aber wir schauen eben auch auf alle anderen Stadtteile, sei es auch, dass wir gucken, wie geht es in Suderwick mit der neuen Mitte weiter? Mhm. Wie ist Barlow, dass da auch eine Wohnentwicklung noch möglich ist? Da haben wir jetzt einiges auf den Weg gebracht. Wie geht es in Biemenhorst auch nach der Nutzung der Flüchtlingsunterkunft weiter? Auch da wird dann ein Wohngebiet entstehen. Also die Vorbereitungen dafür sind auch schon getroffen, dass eben Ende 2027, das ist das klare Versprechen der Stadt, dass dann eben die Container abgebaut werden und da eben Wohngrundstücke sich entwickeln. Also wir sind da in allen Stadtteilen dran, man muss auch alle wirklich im Blick halten, weil das eben auch Identität hier in Bocholt ist, dass sie finden halt hier auch noch Biemenhorster, Sporker, Barloer, Mussumer, die habe ich noch gar nicht genannt, auch ganz wichtig, die da quasi darauf achten, dass auch ihr kleiner Ortsteil eben eine besondere Entwicklung erfährt.
Ja, dann lassen Sie uns noch mal auf einen weiteren Standortfaktor blicken, der auch für eine attraktive Stadt, die eben hier relevant ist vor Ort, nämlich das Thema Bildung. Sie hatten mir im Vorgespräch schon mal verraten, Sie wollen so in den nächsten 8 bis 10 Jahren ungefähr 250 Millionen Euro hier vor Ort investieren. Das ist ja schon mal ein Schlag, damit kann man schon mal viel machen. Ja. Vielleicht können Sie mal einen kurzen Einblick geben, was Sie da geplant haben.
Ja, wir haben uns in den letzten 4 Jahren intensiv damit beschäftigt, wie ist es um unsere Schulen, unseren Bildungsstandort bestellt. Und da ist ja auch vieles im Umbruch. Also wir hatten zum einen jetzt erstmal den Fokus auch nach der Corona-Zeit auf die Digitalisierung gelegt. Das heißt, zu schauen, wie kriegen wir es hin, dass alle Kinder das Thema digitale Bildung in ihren Unterrichtsalltag implementiert kriegen. Und haben das jetzt auch umsetzen können, dass wir wirklich, wir haben so ein Konzept, wir nennen das mittlerweile sogar Bocholter Modell, wo wir wirklich sagen, die Kinder in der Grundschule und auch bis zur 7. Klasse, die bekommen Klassensätze, Leihgeräte. Danach hat jedes Kind Anspruch auf ein Gerät, das in Teilen von der Stadt, in Teilen von den Eltern und bei denen, die es nicht können, dann eben gänzlich von der Stadt subventioniert wird. Da haben wir jetzt eigentlich einen Haken dran, wenn man so will, dass das läuft. Das ist jetzt so ein rollierendes System, das geht immer weiter. Auch die Erneuerung der digitalen Tafeln, also da haben wir einen Musterraum. Das haben wir geschafft. Also in den Klassenräumen passt schon einiges. Aber an ganz vielen Stellen, und auch das kriegt man ja, wenn man mit Schulleitungen spricht oder auch mit Lehrkräften, aber auch oft mit Kindern, ich bin auch manchmal mit Schulklassen in Kontakt, wenn einem dann kleine Kinder sagen, ich mag da gar nicht zur Toilette gehen, weil das stinkt und ich spare das oder ich halte das lieber auf und dann zu Hause gehe ich erst zur Toilette. Da muss man ja gucken, was macht man. Gleichzeitig haben sich pädagogische Anforderungen extrem geändert. Und deswegen gehen wir jetzt konsequent hin. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht, was haben wir an den Schulen zu tun. Und wir müssen einfach feststellen, wir haben doch einen erheblichen Sanierungsbedarf an vielen Schulen. Und haben dafür eben jetzt eine Planung vorangetrieben. Auch hier im Rathaus eine extra, ich will nicht sagen eine Taskforce, aber so eine Schulbau-AG nennen wir das, wo die Professionen, die damit immer zu tun haben, eine Gebäudewirtschaft, eine Schulverwaltung, eine IT und eben der Vorstand, dass sie sich wirklich dreimal im Jahr auch zu längeren Zyklen trifft, um die nächsten Schritte zu besprechen. Und dabei kommt eben raus, dass wir an den Schulen, wo wir was machen müssen, wenn man mal den Investitionsbedarf aufsummiert, dass man auf die von Ihnen genannte Summe, also bis zu 250 Millionen Euro kommt. Da sind zum Beispiel, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, so Themen bei, das Euregio-Gymnasium mussten wir 2020 sehr akut schließen. Ja. Wir werden es jetzt komplett neu bauen. Das ist eine Investition von über 60 Millionen Euro. Die Maria Montessori-Schule hat an ihrem jetzigen Standort, das ist eine Grundschule, kein Entwicklungspotenzial. Die werden wir an einer anderen Stelle neu errichten auch, weil es sinnvoller ist, dann einmal komplett neu zu bauen und auch schnell zu bauen, nicht in Container zu müssen und dann eben auch neuen pädagogischen Gesichtspunkten auch Raum zu geben. Am Mariengymnasium, das ist ein Bestandsgymnasium hier in der Innenstadt, direkt neben dem Rathaus, werden wir 30 Millionen investieren. Die Clemens-Dülmer-Schule wird nochmal aufwendig saniert. Die Kreuzschule in Mussum, auch eine Grundschule, wird saniert. Wir müssen noch die Albert-Schweitzer-Realschule komplett machen. Also da sind schon erhebliche Themen, die noch zu tun sind. Und da haben wir jetzt einfach einen Plan für gemacht. Wir mixen auch, das finde ich auch nochmal, auch Stichwort Bürokratieabbau, wenn man das nochmal als plastisches Beispiel nehmen will. Das Euregio-Gymnasium und die Maria-Montessori-Schule werden wir jetzt auch erstmalig in einer sogenannten Totalunternehmervergabe bauen. Das heißt, nicht wie sonst im öffentlichen Dienst üblich, schrittweise, sondern wir machen vorher eine funktionale Ausschreibung, eine Leistungsbeschreibung und schreiben das dann an ein Gesamtunternehmen aus, um da einfach eine Kostensicherheit und auch eine Terminsicherheit zu bekommen und auch so ein bisschen den Aufwand für die unsere Gebäudewirtschaft zu reduzieren, weil die hat so viel Volumen zu bewältigen. Mhm. Ich habe nicht alle Schulen genannt.
Ja.
Die hat so viel gleichzeitig zu tun, dass man das selber gar nicht schaffen kann. Das heißt, wir streuen auch die Arbeitspakete, wo wir sagen, in Teilen Neubau und in einem schlanken Verfahren, um da schnell zu sein. Und da, wo wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen sanieren können, da machen wir das, um überhaupt gleichzeitig all dem Herr zu werden. Aber das wird eben auch, das muss man auch ganz offen sagen, auch den städtischen Haushalt extrem stressen. Das ist die größte Investitionsmaßnahme, die wir vor der Brust haben. Auch weit mehr als das Rathaus. Das wird ja hier immer als Benchmark genannt. Aber ich finde auch, ist das richtige Verhältnis. Also die Schulen sind, glaube ich, eines unserer Kernbestandteile als Kommunen, die wir gut instand zu halten haben. Und da geben wir jetzt richtig Gas.
Mhm. Wenn wir über das Thema Bildung sprechen, dann dürfen wir natürlich auch die Westfälische Hochschule nicht außer Acht lassen. Sie haben sie eingangs schon erwähnt, Bocholt ist der Hochschulstandort. Welche Bedeutung hat die Hochschule auch mit Blick darauf, dass sie natürlich auch hier Industriestandort sind? Was bringt das den Unternehmen hier vor Ort?
Das ist eine perfekte Symbiose, kann man gar nicht anders sagen. Also wir sind viel mit Unternehmen im Gespräch und wir haben es ja eingangs auch schon ein bisschen thematisiert. Wir haben viel Automobilzulieferindustrie, Fertigungsstandort auch noch, Maschinenbau auch noch viel am Standort. Und dadurch, dass die Westfälische Hochschule auch hier einen ihrer Schwerpunkte hat, haben wir eigentlich eine perfekte Verbindung von Theorie und Praxis. Also viele der Unternehmen engagieren sich auch an der Hochschule vor Ort und natürlich haben den Wunsch und vielleicht auch irgendwann den Benefit, dass wenn es den Studentinnen und Studenten beim Studium schon ganz gut gefallen hat und sie früh Kontakt zu Unternehmen haben, dass sie vielleicht auch nachher direkt sagen, Mensch, da könnte ich mir auch vorstellen, weiter in Bocholt zu arbeiten, weil, das muss man auch der Ehrlichkeit halber ja sagen, wir sind als Hochschulstandort nicht so der Universitätsstandort, wo die Leute hinziehen und dann hier auch im Stadtbild quasi immer präsent sind, sondern es pendeln sehr, sehr viele aus dem Umkreis von vielleicht bis zu 50, 60, vielleicht manchmal 80 Kilometern zu uns ein. Mhm. Das heißt aber auch, sie bleiben vielleicht auch später hier im Münsterland wohnen oder im nahen Ruhrgebiet und sind dann hier auch als Arbeitnehmer sehr herzlich willkommen. Also da haben wir wirklich eine tolle Ausgangslage. Das Umland aber auch, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch die Unternehmen in Borken oder sicherlich auch bis Aarhus profitieren vom Hochschulstandort hier in Bocholt.
Mhm. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, was Sie im Bereich Bildung ausgeben wollen, was Sie investieren wollen. Sie wollen ja auch Geld in die Hand nehmen für den Bereich Sport. Ich denke da jetzt mal direkt an den ersten FC Bocholt, der ja noch in der Regionalliga West spielt, aber natürlich mit Ambitionen auch in die dritte Liga aufzusteigen. Hat letzte Saison nicht ganz geklappt, aber die Saison ist ja schon mal ganz gut gestartet. Ich glaube, jetzt am ersten Spieltag gab es ein 3-0 gegen Fortuna Köln.
Ja.
Morgen geht es, glaube ich, gegen den Vizemeister, gegen Gütersloh. Wird wahrscheinlich auch nochmal eine haarige Geschichte, aber Sie sind ja wahrscheinlich auch optimistisch, dass es vielleicht sogar klappen könnte mit einem Aufstieg. Dafür müssen Sie aber auch sehen, dass die Infrastruktur eben passt. Also sprich, das Stadion am Hünting, das muss drittligatauglich werden. Vielleicht können Sie mal einen Einblick geben, was da gemacht werden soll und welche Rolle die Stadt da auch beispielt.
Also das fußt schon auf einer Entscheidung, die wir in 2024 im Rat getroffen haben, war auch, muss man wirklich auch sagen, erheblicher Kraftakt für die Stadt und nicht nur in der Summierung, der Verein kriegt zwar knapp 2,6 Millionen Euro von der Stadt für Infrastruktur, also wir werden auch Eigentümer bleiben, aber die dürfen es nutzen, das ist immer wichtig, beihilfentechnisch muss man da ganz aufpassen und wir mussten dafür auch extra einen Nachtragshaushalt machen. Was wird damit gemacht? Eine Flutlichtanlage ist installiert worden, die steht auch schon. Theoretisch hat man mir bei der Einweihung gesagt, könnten wir jetzt vom Licht her Champions League spielen. Also es ist hell genug.
Ja, Real Madrid darf kommen.
Die können sehr, sehr gerne kommen. Herzliche Einladung und Grüße gehen raus. Kann man so sagen, wenn die das möchten. Ich glaube sogar, unser Trainer und Sportdirektor Herr Schorch hat da, glaube ich, sogar eine kleine Verbindung, weil er da, glaube ich, mal in der Jugend gespielt hat. Ah, okay. Also wenn die kommen wollten, dann machen wir alles möglich. Daneben, das ist für mich manchmal auch ein bisschen ein kritischer Punkt, aber er ist halt so im Fußballverband geregelt, braucht das Stadion dann eine Rasenheizung. Die muss auch noch gebaut werden. Das soll jetzt in den nächsten Monaten quasi erfolgen. Also man kann das aus Klimaschutzgründen kritisch sehen. Für die vielleicht zwei Spiele, die sonst, wo mal ein bisschen Schnee oder ein bisschen Eis ist, kann man das nicht verlegen. Aber der Fußballverband erfordert es so. Sie wird auch, wenn sehr energetisch nachhaltig installiert, das heißt, man hat da wenig Primärenergieverbrauch, Aber man kann sich schon fragen, ist das nötig? Es ist aber so entschieden, sie wird gebaut. Der Verein muss dann gleichzeitig noch, das ist auch dieser Tage ein Thema in Bocholt, Tribünen bauen. Das hat er seinen Fans auch versprochen. Und da muss man aber auch gucken, ich habe auch mit dem Architekten vergangene Tage nochmal Kontakt gehabt. Man will das wirtschaftlich solide tun, man muss es gut planen. Es ist eben, weil es auch für den Verein ein Millioneninvest ist, nicht mal eben gemacht. Und deswegen brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Aber wenn so, ich sag mal, sich zu zwei Drittel der Saison andeutet, dass der FC hoffentlich so gut spielt, dass er die Chance hat, aufzusteigen, dann glaube ich, sind die Investitionen auch so weit nachgezogen, dass dann die entsprechende Ligatauglichkeit da ist und wir dann auch hier vielleicht Drittliga-Fußball dann in Bocholt sehen können.
Ja, drücken wir die Daumen auf jeden Fall für.
Auf jeden Fall.
Ja, da sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts hier angekommen. Ich habe zum Schluss in guter alter Wirtschaft aktuell Podcast-Tradition mal ein paar Satzanfänge vorbereitet. Ich würde die einfach mal vorlesen und Sie bitten, dass Sie die einfach vervollständigen. Das drängendste Projekt, das wir in Bocholt angehen sollten, ist?
Der Schulbau. Ich habe das, glaube ich, deutlich gemacht. Da kann ich jetzt nicht eine wirklich herausnehmen. Insgesamt dieses Invest zu stemmen, ist die Aufgabe der nächsten 5 Jahre.
Mein schönster Moment als Bürgermeister bisher war?
Wenn ich einmal ganz egoistisch sein darf, war das in der Tat die Wahl selber, weil sie unerwartet ohne Stichwahl abgelaufen ist und mir, da war unser Sohn gerade 2 Wochen alt, die Möglichkeit gegeben hat, dann 2 Wochen Zeit zu haben, mich da auch ein bisschen intensiver zu kümmern. Und ja, das war der erste Moment war direkt der schönste.
In meiner Rolle als Bürgermeister habe ich über mich neu gelernt, dass
man es nicht jedem recht machen kann. Das ist so, man muss vielfach auch Leuten, das gehört zum Beruf dazu, mal sagen, das geht nicht. Auch als Ordnungsbehörde muss man oft sagen, dies und jenes geht nicht. Und das musste ich erst lernen.
Auf dem Pfannkuchen, den meine Familie am Wochenende so gerne isst, darf für mich als Topping auf gar keinen Fall fehlen.
Für mich Ahornsirup. Ich esse in der Tat gerne mit Ahornsirup. Ja, weiß gar nicht, ob das so klassisch, also Pancakes wäre so, ja, so klassisch. Pfannkuchen ist so gemischt, weil da meine Familie ist da eher traditionell unterwegs. Sie hat da eher Apfelmus und Zimt und Zucker dabei und ich aber Ahornsirup.
Das ist alles sehr lecker. Definitiv. Jetzt kriege ich auch langsam Hunger. Deswegen sollten wir den Podcast hier schnell beenden für heute. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit, Herr Kerkhoff, und fürs Gespräch. Und ja, einen schönen Tag noch soweit.
Ich danke fürs Interesse. Ebenfalls schönen Tag.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Wirtschaft aktuell. Alle Folgen gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Damit Sie keine Folge verpassen, folgen Sie uns gerne auf diesem Kanal oder aktivieren Sie die Glocke. Wir freuen uns auf Ihr Feedback auf Social Media oder per E-Mail an redaktion@wirtschaft-aktuell.de.